Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Heute wieder mit Jana und Olli. Hallöchen.
Hallo.
Guten Tag.
Und wir sprechen heute, nachdem wir letztes Mal über so Leitprinzipien der Jugendhilfe gesprochen haben, über Partizipation und da ein bisschen mitgestartet sind, wollen wir jetzt nochmal über so ganz spezifische Lebenslagen und Situationen sprechen von Adressatinnengruppen in der Kinder- und Jugendhilfe und wollen heute mal mit dem Thema Armut starten und haben so ein bisschen das Thema armutssensible Kinder- und Jugendhilfe so als Leitthema heute. Ein sehr schweres Thema, muss ich echt sagen. Also eins, das wirklich auch herausfordernd ist, ein sehr großes Thema ist. Und was habt ihr so für Zugänge dazu, zu dem Thema Armut? Ich habe gerade selber mal so überlegt, aber vielleicht sagt ihr mal.
Gerade auch in Anbetracht, dass Weihnachten war, hat man ja doch irgendwie wahrgenommen, dass das Thema dann in dieser Zeit irgendwie mehr in den Fokus rückt. Alle rutschen irgendwie ein bisschen enger zusammen. Es ist irgendwie eine besinnliche Zeit und der Wunsch von Kindern, man sieht vielleicht manchmal so einen Wünschebaum irgendwo, wo Kinder Wünsche dran schreiben, weil sich sonst vielleicht niemand um die Wünsche kümmert. Und das ist einfach sehr traurig und das macht mich betroffen. So.
Und doch ist es, glaube ich, auch ein Thema, wo viele armutsbetroffene Familien durchaus dann gerade auch Weihnachten versuchen, alles irgendwie möglich zu machen, um da mitzuhalten und man es vielleicht dann doch nicht nur auf diese Feste reduzieren sollte, sondern auf das, was so den Alltag ausmacht. Du hast nach eigenen Erfahrungen gefragt. Boah. Also wenn ich an meine Grundschulzeit vielleicht denke, da wurde es, glaube ich, so das erste Mal bewusst. Im Kita-Bereich glaube ich nicht, da habe ich nicht irgendwie mitbekommen, dass Kinder, die mit mir zusammen da waren, nicht die Möglichkeiten hatten, die andere hatten. In der Grundschule war das aber teilweise so. Da sah man das an ganz verschiedenen Themen. An Kleidung hat man das gesehen, teilweise auch an Verpflegungsdingen, teilweise auch an hygienischen Sachen manchmal, durchaus auch. Also da war ich da schon, da habe ich da schon was von mitbekommen.
Ja, ich hatte gerade mal so überlegt, wo du anfängst so zu erzählen. Also ich finde erstmal das mit dem Wünschebaum, da habe ich auch mal mitgemacht. Das gab es, glaube ich, bei uns auf der Arbeit auch mal so einen Baum. Und da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie was abgemacht und da ein Geschenk besorgt. Das fand ich auch irgendwie eine ganz gute Sache. Aber du hast natürlich recht, Olli, also Armut ist ja nicht nur an Weihnachten, aber da hat man vielleicht nochmal so einen besonderen Fokus darauf. Weil ich finde, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, macht mich das immer persönlich sehr betroffen. Und ich finde, im Kindergarten gab es bei uns auch, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, obwohl das ja auch schon jetzt ein paar Jahre her ist. Da gab es auch tatsächlich einen Jungen, der war auch aus einer Familie mit mehreren Kindern und die hatten auch irgendwie gar kein Geld und der hatte immer kaputte, dreckige Hose, muffige Klamotten und konnte, also man merkte das einfach, ne, und der Grundschüler auch. Also gerade wenn es dann, ich finde immer so, wenn es dann in so diese Jugendzeit geht und wenn dann auch viel so über so Kleidung auch so Zugehörigkeit symbolisiert wird und sowas und wenn du dann nicht irgendwie damals, was war das damals bei uns? Wir hatten ja schon mal die Dickies Pullover oder was weiß ich. Ja. Dann war es natürlich relativ schnell auch so bei den Peers nicht mehr so angesehen. Also das ist, glaube ich, gerade im Jugendalter, es ist immer ein schlimmes Thema, aber ich finde gerade so im Jugendalter, also im Kindesalter eher noch so ein Thema von, ne, wie ist so die Grundausstattung, die man so mitbringt, so in der Kita und so. Und im Jugendalter dann eher so, wie, also was macht das mit einem selber in der eigenen Entwicklung, auch so in Peer Groups und so, das finde ich dann auch schon echt, echt herausfordernd.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Vergleich. Ich habe mich gerade gefragt, ab wann junge Menschen selber merken, dass sie armutsbetroffen sind. Also ob das sozusagen immer so spürbar ist oder ob das erst auftaucht, wenn man sozusagen in diesen Vergleich mit den anderen geht und so selber Dinge sich wünscht oder haben möchte, die andere haben, die man nicht haben kann, oder wenn man bei anderen zu Besuch ist und da sieht, welche Spielsachen es da gibt und die man so nicht hat. Ich weiß es gar nicht.
Aber ist es da nicht so, dass man sich immer mit anderen vergleicht und nie zufrieden ist? Also, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das, wann das einsetzt, ob das vielleicht setzt es auch früher ein, als ich habe in der Grundschulzeit jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass ich auf solche Sachen so geachtet habe, so stark. Also natürlich,
weiß ich nicht, also in der weiterführenden Schule, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie arm waren, aber es war manchmal auch schon eng. Und dann kann ich mich schon erinnern, dass es da auch manchmal gewisse Schuhe dann sein mussten, um dann irgendwie dazuzugehören. Und da musste man sich schon so ein bisschen auch mit dem eigenen Taschengeld ein bisschen strecken. Also ich glaube, da gab es schon so erste Erfahrungen, die natürlich bei anderen dann extremer sind. Natürlich könnte man jetzt aus einer Außenperspektive sagen, ja Mensch, das sind doch einfach nur Klamotten und das sind doch einfach, ist doch eh alles nicht wichtig. Aber ich glaube, gerade im Jugendalter ist das ultra wichtig. Mhm. Und ich glaube, da
ja, aber hattest du einen Bezug zu Geld? Also konntest du das einschätzen, was viel Geld ist oder ob jemand jetzt viel Geld verdient? Ich erlebe manchmal Kinder so im pädagogischen Alltag im Moment, die wissen genau, was ihre Eltern verdienen und das sagen können. Was? Ja, die können genau sagen, mein Vater verdient so und so viel und meine Mutter verdient so und so viel. Netto sogar teilweise. Ja, das zeigt aber ja auch da sozusagen dieser richtige Vergleich.
Flexkinder.
Ja, weil nein, gar nicht. Aber ich konnte das nicht sagen, was meine Eltern.
Ist das auch wichtig zu wissen?
Nein, aber.
Also naja, dazu mal kurz das Gegenbeispiel. Ich kenne ein Kind, die hat mal gesagt, irgendwie ging es um Reichtum und sie hat gesagt, wir sind total reich. Hat eine Pause gemacht und war so, das sagst du jetzt nicht, dass wir reich sind. Und dann hat sie aber gesagt, wir haben doch uns.
Oh, das passt natürlich wieder zu Weihnachten.
Ja.
Reich an Beziehungen und so, das ist natürlich auch schön. Aber ich fand nochmal das, was du sagst, Olli, mit dem, ist das nicht auch ein bisschen relativ ist, weil ich kann mich zum Beispiel, jetzt ist es Wahnsinn, das ist eigentlich ein therapeutischer Podcast.
Was brauchst du so nicht?
Ist Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, dass für mich immer so diese Schwelle von 100 Mark damit, das war echt so, boah, krass, das ist irgendwie viel Geld, dachte ich damals irgendwie so. Und dann
Mark, also ihr habt richtig gehört, wir sind Mark,
ja,
schon doch auch ein bisschen schon 100, älter.
Schon ein bisschen älter. Es war aber, ja, genau. Und ich kann mich an einen Schulfreund erinnern, der hatte dann immer so, der hatte auch noch Oma und Opa, die dem mal was zugesteckt haben, der hatte dann immer so eine Schublade und da hat er die immer mal aufgemacht und dann, guck mal, was ich an Geld habe. Und da flogen dann mehrere hundert Markscheine rum. Und da dachte ich so, okay, der scheint ja echt einen anderen, also das scheint ja ein anderer Kontakt zu Geld zu sein. Also für den waren wahrscheinlich 100 Mark nicht mehr viel Geld. Also ich glaube schon, dass das irgendwie damit ja schon anfängt. Also, dass man sagt, natürlich gibt es irgendwo, Jana wird uns vielleicht auch gleich noch ein bisschen was erzählen, ab wann gilt man jetzt irgendwie als arm, aber ich finde, das ist ja manchmal auch wirklich so ein, dass sie da so einen anderen Bezug einfach auch zu Geld hat, je nachdem, wie man so aufgewachsen ist und so. Also ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt 100 Mark mal wirklich angespart hatte und mir die ausgegeben habe.
Ich glaube, besonders krass merkt man es, glaube ich, wenn auch so diese Grundbedürfnisse irgendwie nicht vollständig gestillt werden können. So, also ich erlebe manchmal, wenn ich so an die offene Kinder- und Jugendarbeit denke, bei uns auch, dass da durchaus auch Kinder sind, die Hunger haben, wenn die kommen. Und das ist ja schon so eine Äußerung, dass ich eine Hose nicht habe oder irgendwie einen Markenschuh nicht habe, ist auch schlimm. So, und vielleicht auch ähnlich schlimm dann für einen Jugendlichen, wenn man da nicht mithalten kann, weil der psychische Druck dann so groß ist. Aber wenn du wirklich jemanden da hast, wo das Kind Hunger hat und wirklich du das auch merkst im Alltag, das finde ich schon nochmal, ist ja so ein ganz krasser Indikator dann, ne? Also.
Ja, das ist ein ganz anderes Niveau dann natürlich jetzt, ne, wenn es dann um die Grundbedürfnisse geht.
Ist euch denn der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut bekannt?
Nein, natürlich nicht, Anna. Deswegen erzähl das bitte mal.
Also, weil absolute Armut ist ja der Mangel an grundlegenden Gütern wie Nahrung, Wohnung und Kleidung. Und relative Armut ist eher das, wie man im Vergleich zur Gesellschaft irgendwie gemessen wird. Und eigentlich würde man in Deutschland sagen, es gibt keine absolute Armut. Aber ich würde dem so ein bisschen widersprechen, weil es gibt das ja schon, dass Kinder hungern, dass Kinder verwahrlost sind und nicht die entsprechenden Grundgüter irgendwie erhalten. Und das ist schon ein Problem, was einfach gesellschaftlich total vernachlässigt wird.
Ja, das kann ich mit dem Beispiel von dem aus der Kita damals bei mir, glaube ich, untermauern. Weil ich glaube, die hatten genug auch Unterstützung. Ne, die haben ja auch, ich glaub, die hatten viele Kinder und die hatten auch jede Menge Kindergeld entsprechend und auch so. Ne,
aber immer noch so wenig Kindergeld.
Ja, aber ich glaube, die hätten jetzt eigentlich kein Problem haben dürfen, sag ich mal, so eine Grundausstattung zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, was dann manchmal passieren kann, dass dann sowas passiert, ne, wie Verwahrlosung, Vernachlässigung, dass das Geld in andere Dinge fließt, ne, die haben dann irgendwie auch trotzdem ein Haus gehabt, was sie wahrscheinlich irgendwie abbezahlen mussten und keine Ahnung, und dass dann manchmal die Kinder dann trotzdem hinten rüberfallen und dass es trotzdem sowas geben kann, dass Kinder in die Kita kommen und haben kein Butterbrot dabei oder gehen in die Schule und haben kein Butterbrot dabei und haben nicht, kriegen also nichts zu essen oder was weiß ich. Das, glaube ich, gibt es dann trotzdem schon. Deshalb würde ich dir auch so ein bisschen widersprechen, Jan. Also, dass es dann vielleicht keine, formal vielleicht keine absolute Armut gibt, aber real dann doch irgendwo.
Also man sagt ja, dass in Deutschland etwa 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche armutsgefährdet sind. Und das ist eben dann doch irgendwie eine ganz schöne Menge, wenn man irgendwie das immer so als Minderheitenproblem abtut, dann wird man der Lage eigentlich nicht gerecht, weil wir müssen darauf schauen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Und das ist einfach eine Brisanz, finde ich. Also jedes fünfte Kind, Leute.
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist richtig viel.
Ja, und ich glaube, dass wenn du jetzt nicht irgendwie sensibilisiert bist für diese Situation, dann glaube ich, dass man schnell auch darüber vielleicht hinweg geht. So, ne? Also ich glaube, man muss schon genau hingucken. Gut, dieses Kind, wo ich da eben gesprochen habe, was dann Hunger hat und Jugendtreff um Hunger berichtet, gut, da kann ich gar nicht mehr das nicht wahrnehmen. Aber diese Zwischenform oder so weiter, oder wo ein Kind sich nicht äußert, muss ich ja irgendwie auch gucken, wie kriege ich die wahrgenommen auf der einen Seite, aber auch nicht irgendwie, dass es dann noch zu so einem, ja, zu so einer Stigmatisierung führt. Ne? Also ich sag mal, wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel Jugendzentrum bleiben, da gibt es ja durchaus in den meisten Einrichtungen so einen Kioskverkauf. So, und Kinder können sich da dann was käuflich erwerben, wenn sie die Möglichkeit haben. Das ist natürlich dann hochschwellig für Kinder, die das nicht können. Grundsätzlich ist der Jugendtreff natürlich offen für jeden und man kann teilnehmen, ohne dass man was bezahlen muss. Da haben wir die Niedrigschwelligkeit da. Wir lösen das so ein bisschen dadurch, nicht in allen Einrichtungen, aber in ein paar, dass zum Beispiel ist dann, was weiß ich, Wasser mit Sprudel, Tee und so weiter, das immer umsonst zur Verfügung steht für alle. Zusätzlich Obst, Rohkost, in einer Einrichtung auch Brot, dass man da was essen kann, dass sozusagen die Grundversorgung sichergestellt ist, egal ob man jetzt das bräuchte oder nicht bräuchte. Das ist erstmal so diese Grundversorgung, weil wir dieses Thema einfach da nicht so, oder weil wir dieses Thema da präsent hatten und es gerne nicht so präsent haben wollen und da auch unterstützen wollen und trotzdem für die anderen auch die Möglichkeit zu geben, sich noch was zu kaufen, was irgendwie geht. Aber es ist trotzdem immer so ein Spannungsverhältnis, ne? Weil natürlich, jetzt haben wir das, die Kinder sind versorgt mit den Grundbedürfnissen, aber dieses dann nochmal,
die können sich keinen
Snickers oder sowas, das wird dann schon schwieriger. Und das auszubalancieren, wüsste ich jetzt auch nicht so genau, wie man das genau macht. Natürlich über Spenden, okay, man könnte sagen, ja, wir haben für Kinder, die sich das nicht erlauben können, geht das irgendwie, aber wie kriege ich das kommuniziert? Also schon eine große Herausforderung, da im Alltag mit umzugehen, weil ich kann es ja nicht ganz auflösen und bei den Kindern eh nicht. Ich müsste dann ja irgendwo an die Eltern ran oder nochmal irgendwo anders gucken.
Nee, und auch auf so Dinge wie, wenn ihr euch an die Kita-Folge erinnert, die Zugangswege zu Kitas sind einfach ungleich. Dann aber haben wir auch, dass zum Beispiel Ferienfreizeiten ja nicht von allen gestemmt werden können. Das sind ja so Themen, wo Armut einfach Teilhabemöglichkeiten verschließt. So.
Und da ist es auch so, also gerade bei diesem Beispiel Jugendfreizeiten, was du da gesagt hast, da ist es natürlich auch so, wir bieten ja Jugendfreizeiten an, da sind durchaus auch Kinder bei aus Familien, die sich das nicht so ohne weiteres ermöglichen können. Es gibt sehr viel Unterstützungsmöglichkeiten, ob das Bildungs- und Teilhabepaket, das greift ja nicht nur in der Schule, was ich sag mal Mittagessen, Nachhilfe, Klassenfahrten angeht, sondern greift ja auch im Freizeitbereich, Kultur, Sportverein und so weiter, da stehen ja auch, keine Ahnung, ich glaube 180 € oder sowas im Jahr zur Verfügung. Das kann man auch für die Jugendfreizeit anrechnen, aber auch da gibt es natürlich Familien, die sind da ziemlich auf Zack und kennen ihre Rechte und ihre Möglichkeiten und wenden sich dahin, die kriegen das hin, und andere, denen das schwerfällt, die kriegen das nicht hin, und die, über die weiß ich ja dann auch nicht Bescheid, ne? Weil die Schwelle ist hoch, die melden sich ja nicht bei mir und sagen, hallo, kannst du uns dabei unterstützen, und es kommt gar nicht bei denen an, die es bräuchten.
Und damit, man weiß halt eben, dass Armut ja viele Themen berührt. Und die, dass aus vielen Themen gar nicht wegzudenken ist. Also so Zugangsbarrieren zu Teilhabe, aber auch zum Wohlergehen. Man sagt eben, dass Kinder in Armut längst nicht, dass es denen einfach längst nicht so gut geht wie anderen Kindern. Es ist aber, wirkt sich ja auch auf die familialen Aktivitäten aus. Welche Bildungsmöglichkeiten haben, welche Fördermöglichkeiten habe ich eigentlich? Also es ist einfach ein Thema, was wahnsinnig viele Bereiche tangiert, und oft ist es einfach nur ein Randthema.
Ja, und das ist ja, gibt ja in NRW auch, wir beim LVR damals zumindest, auch die Verantwortung dafür, diese Familienerholung, ne, wo dann auch wirklich Familien, die einfach sich gar keinen Urlaub leisten können, dann auch mal sagen können, okay, wir können jetzt mal ans Meer fahren und das Meer sehen und so. Das macht, also mich macht das immer direkt so mega betroffen, weil, ne, also vielleicht geht es euch auch so, dass ich denke, boah, das ist echt so richtig, richtig schlimm, ne, auch für die Entwicklung der Kinder und für die Familien natürlich auch. Und ja, also ich finde, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und
ich habe eine Idee, damit ja, wir gerade kurz aus der Schwere rauskommen.
Ja.
Es wird mal Zeit wieder für ein Eierlikör.
Oh ja.
Passt ja auch zur Weihnachtszeit.
Passt zur Weihnachtszeit. Wir wollen damit natürlich nicht das schwere Thema wegspülen, aber wir wollen uns gerade mal selber ein bisschen.
Genau, ein bisschen leicht machen, und das Leben muss ja weitergehen.
Ja, ja. Wir haben auch lange kein Eierlikör gehabt in den Folgen, ne?
Ich wollte gerade sagen, also
lass uns euch
Prost.
In diesem Sinne, Prost. Mhm. Also ist aber irgendwie, habe ich das Gefühl, da ist so besonders viel Zimt irgendwie jetzt.
Ne? Ist ja auch Weihnachten gewesen. Also.
Das ist ausgerutscht mit der, mit der Packung.
Also was ich, um da auch nochmal wieder zu dem Thema vielleicht anders reinzukommen, was sind denn so für euch so Zielgruppen, die so besonders, also gerade in der Jugendhilfe, armutsgefährdet sind? Also mir persönlich fallen da immer direkt so die Alleinerziehenden ein. Da hat man natürlich die Kinder von den Alleinerziehenden natürlich auch direkt mit drin. Mhm.
Und da sagt man halt, dass Armut betrifft vor allem halt Frauen, weil sie häufiger oder unfreiwillig in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt sind. Dann sagt man aber auch, dass Armut sich halt in gesellschaftlichen Schichten zum Beispiel einfach verfestigt, dass Aufstiegschancen seit den 1980er Jahren kontinuierlich gesunken sind. Und es gibt einfach bestimmte Wohnviertel, die einfach als arm gelten. Und man weiß, Armut macht krank, Armut macht einsam, wohnungslos. Und wir müssen einfach schauen, dass zum Beispiel auch so Dinge wie Migration und Behinderung auch dich arm machen können. Also weil du einfach andere Voraussetzungen hast. Richtig. Also das spielt einfach, ja, das spielt einfach alles rein, was irgendwie ungerecht ist.
Aber das heißt letztendlich auch, dass, also das ist auch schwer ist, aus diesen, wenn man das jetzt mal so aus einer Generationsperspektive sich anschaut, dass auch arme Familien in der Tradition noch tendenziell auch arm bleiben. Also das Risiko ist auf jeden Fall da.
Und es zeigt auch, finde ich, so diese Komplexität des Phänomens. Ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt überlegt, was braucht es denn? Und wir sind jetzt hier im Podcast zur Kinder- und Jugendhilfe, ne, wo natürlich diese jungen Menschen sind. Aber ich weiß gar nicht, ob es die erste Leitlinie vom Kinder- und Jugendbericht ist oder die zweite oder so, wo es sagt, die Jugendhilfe ist für alle junge Menschen zuständig, aber nicht für alle gesellschaftlichen Probleme. Also alleine werden wir das nicht lösen können. Und es klingt ja auch schon so ein bisschen an, wenn du die, ich sag mal, Wohnquartiere benennst. Das ist ja auch eine sehr deutlich politische Dimension hat. So, ne, die kann ich natürlich auch in meinem kleinen kommunalen Umfeld denken, sozialräumlich, und schauen, was kann ich da an Unterstützungsleistungen machen. Was aber auch wieder schwierig ist, ne, wenn man so an Stichwort Tafel und so Menschen, die anderen helfen. Und das hat ja auch dann häufig wieder so einen Stigmatisierungsaspekt mit da drin, dass jemand irgendwie seine Armut zeigen muss, um diese Unterstützung zu bekommen. Und dann sind andere da, die nicht in Armut leben und Helfende werden. Das ist ja auch so ein bisschen schräg. Aber das spielt eine Rolle, also diese politische Dimension. Auch die Frage natürlich von Bildung. Letztendlich ist Bildung ja auch die Möglichkeit, diesen Aufstieg zu schaffen. Vielleicht. Und da ist natürlich
aber
auch die
mein Bildungsweg ist natürlich viel schwieriger, wenn ich in Armut aufwachse. Also das ist ja einfach eine krasse Herausforderung, was ich da alles leisten muss, wenn ich den Aufstieg schaffen will. Und für jemanden, der oder die aus einer anderen Familie kommt, die muss gar nicht so hart arbeiten, weil der wird sowieso schon zugesprochen, dass die das ja gut macht, dass die gute Eltern hat. Und man wird ja auch ganz anders adressiert und wahrgenommen, wenn ich ein Kind bin aus einer Familie, wo vielleicht der Vater promoviert ist und Doktortitel hat.
Ja, stimmt.
Wir gucken mal in die Runde hier.
Ja, das hätte ich auch nie gedacht, aber ja, das ist so, ne?
Und trotzdem kennen wir alle auch Beispiele, wo andere es auch geschafft haben, Einzelne.
Ja.
Ne? Und wenn man sich da fragt, was waren da die Ressourcen, die die hatten, um das zu schaffen? Da muss man ja eigentlich hingucken. Ne? Und Vielleicht sind das dann schon die Beziehungen und die Unterstützung, die auch wir aus der Jugendhilfe leisten können. Ne?
Ich würde gerne mal auf das Thema Stigmatisierung und Sensibilisierung zu sprechen kommen. Das hast du ja vorhin schon mal gesagt, Olli, weil gerade das, als ihr das mit der Kita meintet, ging es bei mir schon wieder irgendwie los. Also nicht bei mir selber, da habe ich das jetzt so nicht beobachtet, aber ich kenne auch über Arbeitskollegen so das Ding, dass teilweise auch Kitas richtig um die Kinder buhlen von denen, weil die denken, oh krass, die kommen ja aus einem guten Haushalt so und das ist ja irgendwie so eine Positivstigmatisierung oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Wie,
Segregation.
Ne? Segregation ja, also, ist eigentlich, genau. Ja. Dass man einfach sagt, okay.
Ja,
genau. Und das hatte immer so ein bisschen, das finde ich einfach so krass, manchmal auch bei, habe ich ja in meiner Diss ja selber bei Erziehungsberatungsstellen auch so ein bisschen manchmal festgestellt, dass man schon so, weil man das Gefühl hat, so von Armut betroffene Zielgruppen sind doch dann immer so, ja, nicht immer so die ganz beliebtesten Zielgruppen. Also nicht bei allen, ich will das nicht pauschalisieren, aber ich finde, da merkt man auch wieder so Bezugspunkte so zu Fragen von Haltung auch und auch von Angebotskonzeption. Also ist das in der Jugendhilfe auch so, dass alle Einrichtungen auch irgendwie diese Zielgruppe auf dem Schirm haben und haben wollen? Weil ich glaube schon, dass natürlich, und da sind wir wieder bei der Stigmatisierung, da muss man ja auch aufpassen, ne? Sensibilisierung ja, aber das Ding von, ich unterstelle jetzt, nur weil jetzt jemand vielleicht monatlich ein bisschen Probleme hat, mit dem Geld zu sagen, okay, die sind jetzt grundsätzlich nicht erziehungskompetent oder irgendwie sowas. Also das ist ja auch problematisch und das ist mir zum Beispiel, weiß nicht, wie es euch geht, auch in der Praxis auch hin und wieder auch immer begegnet, dass man dann so einen Kausalschluss zieht und sagt, naja, wenn die kein Geld haben, dann haben die bestimmt auch noch ganz viele andere Probleme.
Und da auch das Gegenbeispiel, nur weil die Geld haben, können die noch lange keine Kinder erziehen. Das ist ja auch kein...
Das hast du wahrscheinlich auch in der Arbeit häufiger mal erlebt. Also ich auch, also dass man dann merkt, das ist jetzt so ein ganz toller Haushalt und da gab es dann auch Gewalt und was weiß ich nicht alles. Also das ist ja auch umgekehrt genauso Quatsch, ne?
Ja, und ich glaube, selber so die eigenen Angebote, ich habe jetzt so ein bisschen gegrübelt, ne, weil wir
ganz
ja auch,
nachdenklich
ja, so auch unterschiedliche Angebote haben und da sind auch welche bei, wo Leute auch mal sagen, das sind Angebote für reiche Kinder. So, und ich sag mal, bei manchen, also ich sag mal, bei dem normalen Zeug, was wir so machen, offene Kinder- und Jugendarbeit und Projekte und Schulkooperationen, da ist das definitiv nicht der Fall. Wir haben aber in diesem Bereich der Jugendfreizeiten, da gibt es durchaus Freizeiten, wo das tatsächlich auch ein bisschen stimmt. Ich sag mal, die Sommerfreizeiten jetzt nicht, ne? Da ist es schon unser Anspruch, möglichst alle mitzunehmen und alle die Wege zu leiten. Ne? Da fließen Spenden mit rein, da ist das Jugendamt bereit und macht so Jugenderholung, unterstützt das mit, da ist Bildung und Teilhabe mit. Wir haben aber auch, wenn ich so an internationale Jugendbegegnungen denke, das ist natürlich vom Kostending, wenn man dann irgendwo in Kanada oder sowas ist, natürlich etwas, da ist das eigentlich ausgeschlossen. So. Und dann was heißt ausgeschlossen, aber es ist schon sehr, sehr schwierig, das da möglich zu machen. Ist jetzt die Frage, ob wir diese Angebote dann nicht mehr machen oder man sagt, okay, ich bin mir jetzt darüber bewusst, das ist nur ein kleiner Anteil unserer Angebote. Ich kann es nicht ganz vermeiden, vielleicht auch ein Extrembeispiel. Weiß ich nicht.
Ich würde ja mal auch Werbung dafür machen, dass wir nicht an einzelne Kinder und Jugendliche und Eltern und Familien denken, sondern dass wir das Ganze ein bisschen größer denken. Also warum ist das eigentlich so, dass es diese armen Familien gibt?
Ja, und das ist ja das, was Olli auch vorhin meinte mit dem, weiß nicht, wie du es nochmal genannt hast, aber dass wir eben an der Jugendhilfe auch nicht alle Probleme lösen können. Also es hat ja auch immer eine politische Dimension. Also das kann man natürlich immer wieder skandalisieren und problematisieren. Aber natürlich ist das eine politische Dimension. Zu gucken, wie kann das eigentlich sein, dass in so einem reichen Land eigentlich so viele Kinder, du sagst jedes fünfte, arm ist. Also das ist ja auch schwierig, sage ich mal, alles, sage ich mal, so zu pädagogisieren, ne? Zu sagen, ich kann jetzt mit pädagogischen Angeboten da jetzt diese Sachen irgendwie kompensieren. Das ist in manchen Bereichen sicherlich eine Unterstützung, aber du wirst natürlich viele Dinge, also die Rahmenbedingungen dadurch nicht verändern.
Im Kinder- und Jugendbericht steht dazu, dass einfach an armutssensibles Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe eben gefordert wird. Aber vor allem die AGJ steht hier ein, dass wir Armut politisch viel mehr bekämpfen müssen, aber pädagogisch das Ganze begleiten können. Also wir können ja Kinder stark machen, damit sie irgendwie vielleicht doch gute Bildung schaffen, auch wenn sie irgendwie andere Voraussetzungen haben. Aber es kann nicht der Anspruch alleine von Kinder- und Jugendhilfe eben sein, das, was du schon sagtest. Und ich finde es auch spannend, wie sich da die Kinder- und Jugendhilfe eigentlich aufstellt und dass du, wie du es schon sagtest eben, Mike, dass in der Kinder- und Jugendhilfe das Thema auch als Randthema betrachtet ist oder wird, obwohl es einfach so wichtig wäre, das mal als so ein bisschen die ganze, sind ja oft so Symptome, die wir einfach nur bekämpfen, aber das wäre so ein bisschen mal richtig tief packen und das Problem irgendwie versuchen anzupacken, so.
Wahrscheinlich brauchst du es einen Mix, ne? Also auf der einen Seite die politische Artikulation, sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf Bundesebene durch die verschiedenen Interessensvertretungen. Im Alltag, da wo ich armutsbetroffenen Menschen begegne, in dem Austarieren der möglichen Unterstützungsmöglichkeiten zur Dethematisierung von Armut. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch Räume, um das doch so ein bisschen auch zu thematisieren. Also ist jetzt die Frage, es kommt ein bisschen vielleicht auf das Alter auch an dann, ne? Aber die jungen Menschen spüren das ja durchaus dann schon. Und da auch sozusagen bei, wenn wir es jetzt nicht gelöst bekommen, zumindest nicht auf kurze Sicht, trotzdem irgendwie einen Umgang miteinander zu haben, wo man irgendwie einen Weg schafft, ich sage jetzt mal demokratisch miteinander, den anderen wertzuschätzen und die Situation zu erfahren. Ich glaube, dass dann, wenn wir nochmal die alte Folge denken, auch von dem Stichwort Partizipation, vielleicht dann auch junge Menschen selber auf Ideen kommen, dass dann halt nicht irgendwie der Ausflug gemacht wird, der, keine Ahnung, was weiß ich, bowlen geht vielleicht noch, aber Kart fahren oder irgendwas, was halt richtig viel Geld kostet, ist, weil sie sozusagen diese Thematik irgendwie nicht so im Verborgenen ist, sondern na, man sich bewusst ist darüber. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt so eine Idee, die mir jetzt gerade entsteht. Aber
also wichtig ist, glaube ich, dass man das nicht totschweigt und ja. dass man Geld anspricht und wenn man irgendwie in der Jugendhilfe irgendwas vorhat, dass man dafür sorgt, dass möglichst alle Kinder doch mitfahren können und nicht durch Geld ausgeschlossen werden und dass man das einfach mitdenkt und dann auch aussprechen kann, so hier für Kinder, die irgendwie sich das nicht leisten können, es gibt Mittel und Wege. Und auch, dass man zum Beispiel schaut, ich erinnere mich, in der SPFH hatten wir mal einen Fall, die hatten kein Fahrrad und kein Geld für ein Fahrrad. Und dann haben wir aber über eine Spenden, es gibt ja manchmal so Organisationen, an die man sich wenden kann, da haben wir dann zwei Fahrräder organisiert. Und dann war aber das Problem, wir haben diese Fahrräder organisiert und die Kinder, die hielten es nicht für notwendig, ihr Schloss, was sie dann dazu bekommen hatten, das zu nutzen, und innerhalb von 2 Tagen waren diese Fahrräder geklaut.
Scheiße, yo.
Also ich habe gerade nochmal gedacht, dass dieses, noch diese finanziellen Angebote, ja klar, das sind, ne, das kann ja alle Probleme lösen, aber es kann ja irgendwie diese Teilhabe ermöglichen und dann natürlich letztendlich auch Entwicklung und so fördern von Kindern und Jugendlichen. Das finde ich das schon gute, ich finde es gut, dass es diesen Strang auch gibt, ne? Auch gerade bei Einrichtungen, dass man sagen kann, okay, dann müssen wir halt gucken, die sich es nicht leisten können, wie können wir da vielleicht irgendwie Mittel akquirieren.
Und möglichst unbürokratisch.
Möglichst, ne? Unbürokratisch.
Also das darf nicht so ein Formular sein, wo ich erstmal ein halbes Studium für brauche, damit ich dieses Formular ausfüllen darf.
Ja, aber viele argumentieren dann und sagen, das löst ja deren Problem nicht. Das kann zwar sein, aber es ist ja trotzdem, gerade wenn du so eine Reisegruppe oder so eine Jugendgruppe hast, ist es ja trotzdem schön, wenn auch diese Kinder mitfahren können. Und dadurch Erlebnisse haben, die sie sonst nicht gehabt hätten. Also ich finde, man darf das auch nicht immer so einseitig betrachten und sagen, naja, das ist aber alles eine politische Frage und das muss alles politisch gelöst werden. Ja, natürlich, aber es gibt ja trotzdem auch Möglichkeiten, auch irgendwo gewisse Dinge zu kompensieren, um Sachen zu ermöglichen. Das finde ich ist auch kein schlechter Grundgedanke, wenngleich natürlich diese Strukturen im Hintergrund Mist sind, ne? So.
Und auch da gibt es auch, so sehr ich dir auch zustimme, auch politisch natürlich Möglichkeiten. Natürlich ist es so, dass die Kommunen ja teilweise auch die Teilnehmenden fördern. Und da sind nicht in allen Kinder- und Jugendförderplänen Unterscheidungen drin. Da bekommen sozusagen für alle Kinder gibt es den gleichen Satz. Und da sind durchaus Familien bei, die den eigentlich nicht benötigen würden. Wir kriegen den ja pro Tag und teilnehmende Person, ne? Das könnte man durchaus auch anders verteilen. Also könnte man politisch, ich jetzt in meinem kleinen kommunalen Ding schon auch was machen. Ja, aber es ist komplex. Es sind verschiedene Sachen, spielen eine Rolle.
Wie bei den Kita-Beiträgen.
Ja.
Um das Leidekriterium nochmal aufzumachen. Ja.
Ja.
Also, was wir festhalten können, ist, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe mehr Armutssensibilität brauchen. Mehr uns dem bewusst machen müssen, dass es einfach wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche gibt, die in Armut aufwachsen, die armutsgefährdet sind und dass wir einfach schauen müssen, wie können wir unsere Angebote daraufhin passgenau abstimmen, aber auch vielleicht mehr in die Sozialräume hineingehen, ohne das jetzt nur auf die Kinder, Jugendliche und Eltern und Familien irgendwie zu beschränken, sondern das ein bisschen ganzheitlich auch zu denken. Und was, da können wir alle auch aktiv werden und nicht nur die Sozialarbeitenden, die uns gerade zuhören. Es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was nicht nur allein in der Kinder- und Jugendhilfe bekämpft und wahrgenommen werden darf, sondern in der ganzen Gesellschaft.
Ja, ich finde, damit können wir doch eigentlich mit diesem schweren Thema so nach Weihnachten doch ganz gut schließen. Und ich hoffe, dass du trotzdem noch eine weihnachtliche Abschlussfrage für uns hast, Jana.
Ich habe ja eben einmal dieses aufgegriffen mit dem Reich, dass das Kind sagte, wir sind richtig reich und die damit halt irgendwie so angegeben hat. Und alle waren so, und die Mutter war auch so, warum sagt unser Kind gerade, wir sind reich? Aber man muss nicht nur reich an Geld sein. An was seid ihr reich?
Wir müssen die Frage nicht beantworten, ne? Das ist, nein, wir lassen die so
immer Serie
laufen. Ja, ich meine, mal
zuckig. Die Folgen haben wir manchmal das ja noch beantwortet.
Ja, ihr seid so, das manchmal wir auch so, ja, so ein bisschen angeteasert, müsst ihr jetzt.
Nee, wir sagen nichts mehr.
Ja.
Ja, außer Tschüss sagen wir natürlich noch und wünschen euch einen guten Jahresausklang und freuen uns, euch dann im neuen Jahr wieder zu hören. Hoffen, dass ihr dabei bleibt. Nutzt gerne die Gelegenheit, uns immer mal Feedback zukommen zu lassen. Manche haben das schon ganz fleißig gemacht. Ihr findet die E-Mail-Adresse ja in der Beschreibung. Nutzt das gerne. Wir würden uns freuen, was von euch zu hören.
Vielen Dank und auf Wiederhören. Bis bald.
Danke. Tschüss.
Ciao.